Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut.
Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Meine heutige Gästin, so ist das die weibliche Form von Gast ist Gästin, schaut mal in Duden nach, habe ich vor kurzem erst gehabt. Und zwar geht es heute auch wieder um den Fall Füllmich. Viele von euch werden wissen, dass dieser Fall nun so gut wie abgeschlossen ist. Hallo Katja Wörmer.
Hallo Rüdiger Lenz.
Katja, das Urteil ist gesprochen. Geht ihr in Revision?
Ja, natürlich gehen wir in Revision. Also sie ist förmlich auch schon eingelegt. Man muss innerhalb von einer Woche förmliche Revision einlegen und dann müssen wir jetzt die schriftlichen Urteilsgründe abwarten. Das kann allerdings etwas dauern. Wir gehen davon aus, dass die schon hier länger festgestanden haben bei dem Gericht, aber grundsätzlich haben die jetzt erstmal mindestens 5 Wochen Zeit, hier sogar noch länger, weil wir eine sehr lange Verhandlungsdauer hatten. Also die schriftlichen Gründe gilt es abzuwarten und erst dann können wir wirklich mehr sagen, wie wir hier vorgehen müssen. Und dann müssen wir die schriftliche Revisionsbegründung fertigen, für die es dann 1 Monat Zeit gibt.
3 Jahre, 9 Monate und 5 Monate Untersuchungshaft werden nicht angerechnet, weil, so der Richter, Prozessverschleppung von eurer Seite gemacht worden ist. Was hast du zum ersten Mal gedacht oder empfunden, als du das im Gerichtssaal gehört hast?
Ja, also das ist schon heftig. Wir haben mit nichts besonders Gutem gerechnet, muss man ehrlich sagen. Also 3 Jahre, 9 Monate unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls ist allerdings eine Punktlandung. Das ist genau die Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat letzten Sommer bereits plädiert. Das Plädoyer war sehr, sehr kurz. Das hat knappe 10 Minuten ungefähr gedauert, meiner Erinnerung nach. Und genau, die ganze Beweisaufnahme wurde nicht berücksichtigt. Die wurde damals ausgespart. Man hat sich wirklich nur auf die Einlassung des Angeklagten fokussiert. Also man hat das ganz kurz begründet. Und also im Endeffekt eigentlich gar nicht groß begründet. Man hat gesagt, er hat das Geld privat, er hat es auf ein privates Konto überführt, er hat es privat verbraucht und insofern sei eine Untreue gegeben. Und damals hat die Staatsanwaltschaft 3 Jahre und 9 Monate unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls gefordert. Und genau dieser Forderung ist das Gericht jetzt auch nachgekommen. Das ist sehr unüblich, das ist überraschend, weil die Gerichte eigentlich schon regelmäßig deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft bleiben in Strafverfahren. Aber tatsächlich hat der Vorsitzende hier in seiner mündlichen Urteilsbegründung gesagt, es wären seiner Ansicht nach 2 schwere Fälle von Untreue. Er hat eine Gesamtstrafe gebildet. Es waren einmal 2 Jahre, 5 Monate, einmal sogar, glaube ich, 3 Jahre, 5 Monate. Er hat auf jeden Fall dann eine Gesamtstrafenbildung vorgenommen und hat damit die Forderung der Staatsanwaltschaft halt vollumfänglich bestätigt. Und zusätzlich werden halt 5 Monate der Untersuchungshaft nicht angerechnet, weil, wie du gerade schon gesagt hattest, uns, insbesondere dem Angeklagten, nach den Worten des Vorsitzenden, Prozessverschleppung vorgeworfen wird. Also unsere sämtlichen Verteidigungsbemühen, hier die ganzen Beweisanträge, die wir nach Anfang Mai letzten Jahres noch bestellt haben, die Zeugen, die wir teilweise im Selbstladeverfahren geladen haben, und sehr eingeschränkt auch nur befragen durften. Das alles wird nicht als Verteidigungsbemühen, als legitimes eingestuft und bewertet von der Kammer, sondern wirklich als Prozessverschleppung. Und insofern hat der Vorsitzende Richter Schindler, der die Urteilsbegründung halt auch vorgenommen hat, die mündliche, ausgeführt, dass er es insbesondere dem Angeklagten vorwerfen würde, dass er den Prozess als Bühne benutzt hätte, als Bühne, um seine politischen Botschaften an seine Anhängerschaft und an die Öffentlichkeit zu transportieren, aber nicht, um die Kammer positiv von seiner Unschuld zu überzeugen. Und das hätten auch wir Verteidiger in Absprache mit dem Angeklagten auch so gehalten oder wären dem gefolgt oder hätten das mit ihm in Absprache auch gemacht. Zumindest drei der Verteidiger. Und das ist natürlich schon sehr heftig. Also wörtlich hat er gesagt, dass am 24.01.2024 hätte uns die Rechtsansicht der Kammer klar sein müssen. Das war sogar noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung. Und ab dem Zeitpunkt hätten wir deren rechtliche Auffassung im Endeffekt gekannt, wobei es da ja nochmal einen Schwenk gab, eine Änderung Anfang Mai 2024. Aber alles, was danach kam an Verteidigungsbemühen seitens der Verteidigung, wäre halt aus seiner Sicht ja überflüssig gewesen und wäre auch nicht mehr offensichtlich auch nicht legitim gewesen. Man muss dazu sagen, dass noch ein Richter, der beisitzende Richter, war ja auch noch 2 Monate erkrankt jetzt im Winter und dadurch hat sich der ganze Prozess auch noch hingezogen, weil es da auch eine 2-monatige prozessuale Pause gab.
Erstmal muss ich sagen, unglaublich, unfassbar. Wie geht es Rainer? Wahrscheinlich nicht gut. Die Frage erübrigt sich. Ne? Wird es mit Sicherheit nicht gut gehen. Er ist ja so ein Stehaufmännchen. Er ist immer tapfer und immer voller Energie. Aber ich glaube, hat er damit gerechnet? Mit so einer hohen Strafe?
Ja, wir haben eigentlich beide mit nichts Gutes gerechnet bei der Kammer, weil es hatte sich auch die Stimmung im Gericht, die hatte sich ja schon sehr zugespitzt. Also ihm war bewusst, dass der Vorsitzende ihm persönlich nicht gut gesonnen war. Rainer ist ja auch immer wieder sehr harsch aufgetreten. Er ist halt nicht demütig und einsichtig aufgetreten und hat irgendwie gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht, ich bin schuldig oder sowas wie ein Geständnis abgelegt. Ja, er hat gesagt, ich bin unschuldig, das vertrete ich auch und ich sehe hier sogar in dem Vorgehen und in der Bewertung der Kammer, vor allen Dingen auch in der Änderung der rechtlichen Bewertung, sowas wie eine Rechtsbeugung, ja. Das hat er ganz klar vorgetragen. Da hat er auch selber noch die letzten 2-3 Wochen an einem Plädoyer geschrieben, was er in Form einer Strafanzeige auch an den entsprechenden Stellen einreichen möchte. Und durch dieses Auftreten, also das führt in der Regel dazu, wenn man nicht einsichtig ist als Angeklagter, dass sich das Gericht, so eine Kammer, dann provoziert fühlt. Ja, ich sage das jetzt einfach mal objektiv. So ist das leider im Strafrecht vor unseren Strafgerichten. Wenn der Richter oder die Kammer von der Schuld des Angeklagten überzeugt sind, er selber und seine Verteidigung geht davon aus, dass er unschuldig ist und einen Freispruch fordert und er das selbst halt auch vehement vertritt, dann kann das einfach dazu führen, dass man da eine sehr konfliktbehaftete Verteidigung hat, eine sehr konfliktbehaftete Stimmung im Gerichtssaal selbst. Das hat sich ja hier auch die ganze Zeit hingezogen und dass das immer strafschärfend irgendwie gewertet wird. Also das ist ungerecht, aber das ist leider die Realität und das hat sich hier entsprechend potenziert. Also im vorliegenden Verfahren. Das ist also in der Heftigkeit habe ich das auch noch nicht erlebt. Das ist auch äußerst selten. Also ich habe jetzt mit einigen Richtern und Staatsanwälten auch im Hintergrund gesprochen, dass man Untersuchungshaft nicht anrechnet und das, obwohl hier ja auch ein Richter erkrankt war über einen längeren Zeitraum und sich das Verfahren so hingezogen hat, dass man das dann der Verteidigung und insbesondere dem Angeklagten noch vorwirft, strafschärfend. Das kommt so gut wie nie vor. Also das ist hier ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass sich die Kammer oder der Vorsitzende hier auch offensichtlich extrem angegriffen gefühlt haben von der Verteidigung, ja, und von der Art des Auftretens, mhm, von Rainer Föhnig.
Also insgesamt sind das ja dann 4 Jahre und 2 Monate. Insgesamt, wenn man die 5 Monate, die ihm nicht angerechnet, dazugerechnet werden, hat er über 4 Jahre Vollzug bekommen. Oder bekommt er über 4 Jahre?
Ja, also das, ich kann mir kaum vorstellen, dass das halten wird. Das wird im Rechtsmittel sicherlich nicht halten, weil die rechtlichen Anforderungen an die Nichtanrechnung einer Untersuchungshaft, auch wenn das teilweise geschieht, sind extrem hoch. Also da muss man extrem gut und stichhaltig im Urteil argumentieren. Da ist die schriftliche Urteilsbegründung jetzt natürlich abzuwarten. Aber das müsste ja dann in der Revisionsinstanz auch vor dem Bundesgerichtshof halten und vor allen Dingen auch durch eine weitere Strafkammer jetzt im weiteren Verfahren vor dem Landgericht. Das würde dann bei erfolgreicher Revision wieder vor das Landgericht an eine andere Strafkammer zurückverwiesen werden. Und die müssten der gleichen Auffassung sein. Also es ist schon davon auszugehen, dass da ein anderes Strafmaß geben wird und dass die auch anders urteilen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, die schriftliche Urteilsbegründung bleibt abzuwarten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so hieb- und stichfest begründet bekommen, dass das wirklich hält. Also das wird hier natürlich, das Schreckensmoment wird da ausgenutzt, ja, dass man dem Angeklagten da nochmal so richtig zeigt, alles, was du gemacht hast, ist nach hinten losgegangen. Ja, also im Endeffekt bestätigt man damit dann aber auch den politischen Einschlag des Prozesses, weil man muss sagen, es gibt zum Beispiel ja wirklich Fälle, vergleichbare Wirtschaftsstraftaten, wo die Täter ganz gezielt und vorsätzlich irgendwelche Betrugplattformen im Internet bilden oder diese Enkeltricks zum Beispiel machen, also wo es wirklich nur darum geht, Geld abzuzocken von Menschen und sich selber zu bereichern, ohne irgendeinen Gegenwert. Und da sind Strafen in dieser Höhe ungefähr angebracht. Aber meistens geht es da dann auch ganz klar um Millionenbeträge. Wir sind ja hier deutlich unter einer Million, wir sind bei 700.000. Und wir sind bei einem Darlehen. Ein Darlehen durfte er, so wie er es formuliert hat und so wie sie sich das gegenseitig hier ausgegeben haben, er und Viviane Fischer, privat verbrauchen. Und es hatte eine Rückzahlungsvereinbarung im Vertrag. Rainer Füllmich war rückzahlungsbereit. Das hat das Gericht auch zunächst so eingestuft. Sie haben dann sowohl schriftlich in einigen Beschlüssen während des Verfahrens als auch jetzt in der mündlichen Urteilsbegründung nochmal betont, dass Rainer Füllmich ihrer Ansicht nach seit Ende 21 nicht mehr rückzahlungsbereit war, aber auch nur an das Gesellschaftskonstrukt, was hier das Gericht als einschlägig angesehen hat. Sie haben ja hier als Geschädigte diese Vor-GOG angesehen. Und sie haben dann gesagt, Rainer Füllmich wollte nicht mehr an diese Vor-GOG zurückzahlen. Das heißt aber nicht, dass Rainer Füllmich gar nicht mehr zurückzahlen wollte. Das hat das Gericht ihm eigentlich auch gar nicht unterstellt. Die haben dann unterstellt, dass er an die UG, die er danach nur noch mit Viviane Fischer zusammen gegründet hat, zurückzahlen wollte. Diese UG wurde von den beiden Ende des Jahres 21 gegründet und ist im Mai 22 dann auch eingetragen worden. Das Spendenkonto dieser UG, die dann auch aufgrund dessen, dass sie eingetragen wurde, auch wirklich ein eigenes Spendenkonto hatte, wo dann nicht mehr die Rechtsanwaltsunterkonten herhalten mussten, wie bei dieser nicht eingetragenen Vor-GOG, die man zu viert ursprünglich mal gründen wollte. Und alleine die Tatsache, dass man davon ausgeht, dass er an diese neue UG zusammen mit Viviane Fischer zurückzahlen wollte oder dass er das Geld dann irgendwann, allerdings ist ICIC Lawyer erst im Herbst 22 gegründet worden. Also das kann er damals noch gar nicht vorgehabt haben, Ende 21. Insofern hinkt diese Begründung auch wieder. Nur das sind gesellschaftsrechtliche Spitzen. Das merke ich ja schon, wenn ich das jetzt erkläre. Ich kann das gleich auch noch mal ausführlicher erklären. Aber das ist schon Dinge, die jetzt der normale Zuschauer im Zweifel, die den entweder gar nicht interessieren, weil der sagt, na, das ist eh irgendwie Juristenkram, was soll ich damit? Oder das sind so Spitzfindigkeiten, gesellschaftsrechtliche, wo man wirklich sagen kann, wenn ich dazu 9 Juristen frage, habe ich 10 Meinungen. Ja, dieses Sprichwort ist ja relativ bekannt. Also das sind wirklich gesellschaftsrechtliche Auslegungen, ja, wo man überhaupt nicht genau sagen kann, wenn er an eine andere Gesellschaft zahlen wollte, heißt das noch lange nicht, dass er das Geld insgesamt nicht mehr zurückzahlen wollte. Also um jemandem wirklich Vorsatz zu unterstellen, dass er sich persönlich bereichern will und das Geld wirklich für sich privat verwenden will und dann auch ja, für sich privat behalten möchte. Das ist ja was völlig anderes, als wenn ich sage, er hat dann aber eine neue Gesellschaft mit der Viviane Fischer gegründet, weil die sich mit den anderen beiden Gesellschaftern, die am Anfang dabei waren, schon lange zerstritten hatten. Und deswegen hat er jetzt Gelder veruntreut und war nicht mehr rückzahlungswillig. Also das ist eine völlig andere Stufe. Und kann überhaupt nicht, meines Erachtens, juristisch mit einer wirklich rechtsstaatsfeindlichen Gesinnung, wo man nur vorhat, sich selbst zu bereichern und andere Menschen zu schädigen, kann überhaupt nicht verglichen werden. Und das machen die hier im Endeffekt. Eine gesellschaftsrechtlich abweichende Meinung wird so gewertet, als hätte er keinen Rückzahlungswillen mehr gehabt insgesamt und hätte quasi die Spender um ihr Geld gebracht. Denn wir als Verteidigung und auch der Angeklagte selbst sind ganz klar der Auffassung, dass es hier um die Spender geht. Die Spender haben das Geld gespendet und die wussten überhaupt nicht, ob es da irgendwie eine Vorschalt-GOG gab, ob es eine UG nur mit Viviane Fischer und Rainer Füllmich gab, weil die ja auch irgendwann nur noch beide aufgetreten sind. Da waren die anderen beiden ja weg ab Mitte 21 ungefähr. Oder wer da überhaupt Gesellschafter war oder ob es überhaupt eine Gesellschaft war, das wusste kein Spender. Die haben einfach gespendet und so ergibt sich das auch aus den ganzen Überweisungsträgern, die wir hier tabellenartig vorliegen haben. Die haben alle gespendet für Aufklärungsarbeit, für Corona-Ausschuss. Die haben ja ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch Viviane Fischer und Rainer Füllmich als Gesichter des Corona-Ausschusses gesehen, haben gesehen, die beiden machen die Aufklärungsarbeit, interviewen die Leute. Und die anderen beiden sind raus, die sind gar nicht mehr dabei. Woher sollten also die Leute, die das Geld gegeben haben, woher sollten die denn wissen, dass sie unter anderem noch an Antonia Fischer und Justus Hoffmann spenden, die überhaupt nicht mehr aufgetreten sind nach außen und die ja auch intern an den Arbeiten hinter den Kulissen überhaupt nicht mehr beteiligt waren. Also das ist total, ja meines Erachtens total fingiert. Also
ja, konstruiert.
Und wir sagen, ne? Wenn, bitte?
Konstruiert. Die konstruieren ja irgendetwas, damit es in den Rahmen der Strafbarkeit passt. Also ich habe ja, habe ich mit dir ja auch schon telefoniert, ich habe ja auch gerade einen Prozess am Laufen wegen Volksverhetzung. Ich will das jetzt nicht zum Thema machen. Mhm. Was mir aber bei diesem Prozess aufgefallen ist, dass die genau das Gleiche gemacht haben. Also, wenn man sich das anguckt, weswegen ich wegen Volksverhetzung angezeigt wurde, anonym durch so und so weiter, wird jeder sagen, nein, Volksverhetzung ist das nicht. Das ist ein bisschen naiv, dumm vielleicht, wenn man das in irgendeine Richtung bringen kann, aber mehr ist das auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel genau zugehört, was die Staatsanwältin und der Richter gemacht haben in dem Prozess, den ich vor 3 Wochen da, ich glaube 3 Wochen ist das jetzt her, gemacht habe. Und das kam mir haargenau so vor, nämlich konstruiert. Sie konstruierten etwas und legitimierten das mit einem Verein über Hate Speech, den es in Göttingen gibt. Komischerweise spitzt sich alles in Göttingen zu. Ja, ja, in Göttingen ist irgendwie so ein, ich weiß auch nicht warum, ne, alles findet in Göttingen statt. Und das ist konstruiert. Und das Gleiche in einem viel größeren Ausmaß, viel intensiver und viel, viel konstruierter, ist das, was Rainer Füllmich da erlebt hat. Also auch, was du auch erlebt hast. Zumal ist doch, und das ist immer das Paradoxe, Was mich persönlich immer völlig verwirrt, ist, das Geld ist ja da. Und das Geld war bei Prozessbeginn schon da. Also ja. das muss man, hätte man sich von jemandem, der es hat, holen können. Aber das hat man verweigert. Das haben die Richter verweigert. Und das Zweite ist, es gab gar keine Firma in dem Sinne, wo dieser Ablauf hätte stattfinden können. Nämlich das Hinterziehen von Geldern in irgendeiner Gesellschaft. Das ist ja beides völlig. Und dann kann er so ein Urteil ja gar nicht fällen. Hat es aber gemacht, indem er was konstruierte. Und richtig heftig also konstruiert hat. Also ihr habt ihr seid ja jetzt fast 1,5 Jahre dabei und habt unfassbar viel Arbeit. Also ich habe das oft verfolgt in den Medienberichten, die ich dann gekriegt habe und habe immer gedacht, boah, ist das eine Intensität. Und das, was du machst, was die anderen Rechtsanwälte, die ab und an dann dabei waren, gemacht haben. Also das ist ein wahnsinniger Haufen an Arbeit auch. Und das Reinknien und dieses, du bist ja richtig, wenn ich das so sagen darf, verwachsen mit dem Ganzen. Das ist ja irgendwie zu dir selbst geworden, so ein bisschen. Und das ist schon eine ungeheure Arbeit, die man da reinsteckt. Und am Ende kriegt man so ein Urteil vor die Nase gepatzt, indem man auch sagen können, ich hätte ja auch nichts machen können. Dann wäre das gleiche Urteil gekommen.
Ja, richtig, ganz genau.
Also das ist doch irre. Also mit Rechtsstaatlichkeit hat das jetzt, das ist meine private Meinung, nicht viel zu tun. Das muss ich einfach mal sagen.
Also so wie der Vorsitzende das in der mündlichen Urteilsbegründung gesagt hat, hatte man auch tatsächlich den Eindruck, es wäre ihm und der Kammer lieber gewesen, wir hätten gar nichts getan, quasi. Ja, das habe ich mir auch gesagt, da hätte ich mich nicht abrackern brauchen und die anderen Kollegen auch nicht. Denn er hat ja ganz klar gesagt, ab dem 24.01.24 hätte uns die Rechtsmeinung der Kammer klar sein müssen. Ab dem 2.05.24 haben sie uns nochmal einen rechtlichen Hinweis erteilt. Da haben sie ja dann nochmal gesagt, die Darlehensverträge wären ihrer Meinung nach gar nicht wirksam gewesen. Die wären nichtig gewesen, weil in Wirklichkeit habe es sich um eine Liquiditätsreserve gehandelt und um reine Scheinverträge. Das haben sie aus E-Mails geschlossen, aus E-Mails, die jetzt als Nebenabrede gewertet werden zu den Darlehensverträgen und die im November 2020 ausgetauscht wurden, also vor Abschluss der Darlehensverträge. Und dann gab es noch ein paar Chatnachrichten, die zwischen Viviane Fischer und Rainer Füllmich irgendwann im Sommer 2022 ausgetauscht wurden, also anderthalb Jahre später. Und diese E-Mails und die Chatnachrichten werden herangezogen, um die Darlehensverträge hier anders auszulegen, um zu sagen, die wurden nur zum Schein abgeschlossen. Und spätestens seit diesem rechtlichen Hinweis am 2.5.24 hätten wir merken müssen, dass da nichts zu machen ist mit dieser Kammer, dass man die nicht überzeugen kann. Die Beweisaufnahme ist dann von Amts wegen abgebrochen worden. Wir hatten dann nochmal bis Mitte Juni Zeit, Beweisanträge zu stellen. Diese Frist haben wir teilweise eingehalten, aber da ich da zwischenzeitlich auch erkrankt war, habe ich dann auch noch nachträglich Beweisanträge gestellt. Und wir haben dann auch immer wieder Beweisanträge gestellt, weil unsere gesamten Beweisanträge wurden eigentlich zurückgewiesen zunächst durch zwei Beweisbeschlüsse. Die waren dann auch noch etwas ausführlicher. Und danach hieß es dann immer, wir bescheiden die im Urteil. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich heißt es dann einfach nur pauschal, die sind zu spät eingegangen oder die hat man nicht als sachdienlich erachtet. Also ich erwarte da keine großartige Begründung, leider, auch wenn die eigentlich sein müsste. Aber wir haben dann zum Beispiel auch noch eine ganze Reihe Zeugen im Selbstladeverfahren geladen. Das kann man durch die Verteidigung selbst für den Angeklagten auf eigene Kosten und mit dem Gerichtsvollzieher. Auch diese selbst geladenen Zeugen durften wir dann nach separaten Beweisanträgen, die wir wieder dazu stellen mussten, nur ganz eingeschränkt zu ganz bestimmten Themenkomplexen befragen. Also da mussten wir um jede Frage kämpfen, die wir denen überhaupt stellen durften. Das wohlgemerkt alles dann schon in einem rein schriftlichen Verfahren. Also die Öffentlichkeit war komplett ausgeschlossen. Ab Mitte Juli mussten wir alles schriftlich machen. Dann hat sich die Kammer immer zurückgezogen, hat die schriftlichen Anträge gelesen, ist dann wiedergekommen, hat gesagt, dass sie die gelesen haben. Und dann haben sie sich nochmal zur Beratung zurückgezogen. Aber die Prozessbeobachter und Zuschauer im Saal haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Der Angeklagte hat die Beweisanträge teilweise auch erst später gesehen, weil wir die ja als erstes dem Gericht vorlegen mussten und ihn auch nicht immer vorher sprechen konnten, da er ja in U-Haft sitzt. Mhm. Und dann wurde darüber beraten, dann wurden die in der Regel abgelehnt oder irgendwie nochmal modifiziert gestellt und dann durften wir den präsenten Zeugen so ein, zwei Fragen stellen und dann musste das wieder abgebrochen werden. Und teilweise sind die Zeugen ja auch stundenlang angereist, waren dann den ganzen Tag da und dann hat man da gesessen, einen achtstündigen Prozesstag und hat davon irgendwie eine halbe Stunde Verhandlung gehabt. Und ansonsten wurde den ganzen Tag nur beraten, irgendwas schriftlich abgegeben, wieder gewartet, wieder beraten, wieder gewartet. Und also die Prozessbeobachter haben das teilweise aufgeschrieben, dass von 6 Stunden Verhandlung nur 20 Minuten verhandelt wurde oder so. Und das hat sich halt, dieser Zustand hat sich bis Mitte November dann hingezogen ungefähr, also über Monate. Und da dann von zu reden, dass wir das Verfahren verschleppt haben als Verteidigung und als der Angeklagte selbst, Ja, das ist schon heftig. Also, weil ich denke, wenn wir die Beweisanträge mündlich hätten stellen können oder wenn man einfach das Beweisprogramm, was vom Anfang an, also im Eröffnungsbeschluss für die Hauptverhandlung vorgesehen war, denn da waren die ganzen Zeugen eigentlich noch vorgesehen, dass man die auch lädt. Zum Beispiel hier auch den Herrn Templin, der ja das Geld aus dem Hausverkauf genommen hat. Hast du ja gerade auch erwähnt, das Geld war da. Ja, das Geld war da. Das Geld, von dem Rainer Füllmich diese Darlehen zurückzahlen wollte, aus dem Verkauf seiner Göttinger Immobilie, liegt die ganze Zeit bei einem der Anzeigeerstatter. Ja, also einer der Anzeigeerstatter, der dritte im Bunde, der hier zwar nicht Gesellschafter der sogenannten Vor-GOG gewesen ist, aber der mit die Anzeige erstattet hat und der deswegen auch vorgegeben hat, dass ihm das besonders wichtig ist, dass seine Kollegen oder diese konstruierte Vor-GOG, ja, dazu kann ich auch noch was sagen. Es ist nämlich sehr fraglich, ob es die überhaupt jemals gegeben hat oder ob die jetzt noch bestehen würde. Das sehen wir auch etwas anders. Das Gericht sieht die aber hier als Verletzte, also als Geschädigte an. Und diese Vor-GOG wird mittlerweile halt nur noch vertreten seit geraumer Zeit durch die beiden Gesellschafter gerade, die die Aufklärungsarbeit eigentlich überhaupt nicht maßgeblich beeinflusst haben, die ja seit dem Frühjahr oder Mitte 21 eigentlich überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten sind. Die machen jetzt im Endeffekt hier die Gelder gelten. Die sind, die drei Anzeigenerstatter sind ja alle in einer Kanzlei. Das ist diese Kanzlei, die Hafenanwälte. Und der Marcel Templin, der hier das Geld aus dem Hausverkauf von Rainer Füllmich, also einen Betrag über 1,15 Millionen, an sich gebracht hat und auf diese Art und Weise verhindert hat, dass Rainer Füllmich hier aus dem Hausverkauf das Darlehen zurückführen konnte. Denn er hat selber nur noch ungefähr 140.000 Euro aus seinem Hausverkauf erlangt, wo es eigentlich insgesamt 1,345 Millionen gab. Ja, derjenige hat das auch zu keinem Zeitpunkt an seine beiden Kanzleikollegen überwiesen. Das wäre ja einfach gewesen. Also wenn, weißt du, wenn es wenigstens Selbstjustiz gewesen wäre, wenn sie wenigstens gesagt hätten, okay, wir trauen ihm nicht, der setzt sich ab oder keine Ahnung, was sie für Geschichten erfunden haben, er will das Geld nicht an uns zurückzahlen, deswegen gehen wir da jetzt mit einem Trick vor, wir erlangen das Geld aus dem Hausverkauf und dann, das macht der Templin, weil der noch ein anderes Darlehen geltend gemacht hatte mit einer Grundschuld, da bestand eigentlich auch keine Berechtigung mehr, aber das wird jetzt auf einen Schlag zu kompliziert. Nur wenn der es dann wenigstens an seine beiden Kanzleikollegen überwiesen hätte, ja, die sitzen also in einer Kanzlei, die anderen beiden sind Gesellschafter dieser Vor-GOG, Templin selber nicht, der war in das Sammelklageprojekt nur eingebunden. Und wir haben die Abtretung sogar erklärt im November 23, direkt nachdem Rainer Füllmich damals verhaftet war. Und diese Abtretung ist nie angenommen worden. Wir haben die offiziell im Strafverfahren erklärt gegenüber den damaligen beiden Adhäsionsklägern. Die haben da dann ein sogenanntes Adhäsionsverfahren angestrebt im Strafprozess, damit sie nicht zivilrechtlich selber klagen müssen, sondern das Ganze über dieses Strafverfahren kriegen, den sogenannten Schadensersatz. Und das wurde auch überhaupt nicht beachtet. Also dieser Marcel Templin, der mit Anzeigenerstatter ist, der hat das Geld erlangt aus dem Hausverkauf, hat es aber nicht dann erlangt, um das seinen beiden Kollegen zuzuführen, damit die ihren Anspruch befriedigen konnten. Nein, sie haben es einfach so erlangt. Sie meinen, sie könnten da aufgrund dinglicher Eintragungen im Grundbuch, da hat man wieder das Problem mit Schuldvertrag und dinglichem Vertrag in der Juristerei, sie können es aufgrund dieser formellen Dinge behalten. Und sie haben es dann nochmal Ende 23 versucht, bei Viviane Fischer zu erlangen, die 700.000 Euro, weil die die Darlehensverträge auch mit unterzeichnet hat, ja, in Vertretung der damaligen Vor-GOG. Und, oder sie erlangen es von Rainer Füllmich nochmal, erneut hier im Strafverfahren. Oder jetzt haben sie ja auch die Anmeldung zur Insolvenztabelle geltend gemacht, also in einem zivilrechtlichen Verfahren. Ja. Also sie wollen es im Endeffekt sozusagen
mir
doppelt
kommt das
erlangen.
So, vor, wie
so sieht das auch Rainer Füllmich selbst.
Ja, das kommt mir so vor, als wenn ich mir einen Porsche kaufen würde und ich gebe diesem Porsche, leihe ich einfach einen Bekannten und jetzt kommt die Porsche-Firma und sagt, Herr Lenz, Sie haben mir das Geld gar nicht bezahlt, das ist nicht auf dem Konto und wir müssen den Porsche wiederholen und so weiter. Und ich sage, ja, den hat jetzt ein Bekannter und ja, so. Und dann würde irgendein Gerichtsprozess kommen und der Richter würde den Porsche von meinem Bekannten gar nicht wegholen. Das glaube ich überhaupt nicht, dass das stattfinden würde. Das würde jeder Richter würde diesen Porsche von diesem Bekannten wegholen mit dem Abschleppwagen und würde den die andere Firma zuführen. Ich hätte die Prozesskosten zu tragen, die Anwaltskosten zu tragen, Abschleppdienst zu tragen, die Zinsgebühren zu tragen und noch eine saftige Strafe von Porsche. So wäre das ungefähr. Und bei Rainer Füllmich ist es überhaupt nicht so, da guckt man gar nicht nach. Ach so, haben sie Bekannten das Geld, ist dann da drauf und naja, dann lassen wir es mal da drauf. Aber sie schulden uns das jetzt, sie können es ja nicht zurückzahlen. Das ist für normalen Menschen völlig irre. Also vollkommen irre, was da abläuft. Das kann man gar nicht nachvollziehen.
Ja. Vor allem, wir haben auch damals Strafanzeige gestellt, Ende 23, der ist aber bis heute nicht nachgegangen. Also da haben wir auch überhaupt keinen Sachstand, haben wir auch keine Auskunft gekriegt bisher. Und zusätzlich geht es hier ja auch noch um weitere Forderungen. Da geht es zum Beispiel auch noch um das Gold. Rainer Füllmich hat ja auch Gold gekauft, um das Geld der VGOG abzusichern. Das wollte man gerne dann wohl jetzt auch noch haben. Also es geht immer darum, dass man damit argumentiert, dass es da angeblich möglicherweise irgendwelche Steuerschulden geben könnte in nicht überschaubarer Höhe, wo wir aber im Strafverfahren schon erfahren haben, dass die Steuerschulden mit auf Null gesetzt sind. Wir haben da auch nie irgendwelche Steuerbescheide gesehen. Und vor allen Dingen, was ganz pikant ist, dass die beiden Anzeigenerstatter halt wirklich auch vorsätzlich verhindert haben, dass diese VGOG jemals eingetragen worden wäre ins Handelsregister und damit halt alleinige Schuldnerin von irgendwelchen Ansprüchen geworden wäre. Ja, dann erlischt ja die persönliche Haftung der Gesellschafter, sobald eine UG eingetragen ist.
Also letztlich geht es wahrscheinlich nur um das Geld, ne? Also da will jemand das ganze Geld haben, das Geld an sich, auch die Goldbarren.
Das Gefühl haben wir, ja, das ist ja nur das.
Aber mit welchem Recht und mit welcher Gesetzeslage könnten die denn damit durchkommen? Also das ist ja eine Anwaltskanzlei. Die werden ja nicht Sachen machen, die sie sich spinnerterweise ausgedacht haben. Die werden ja versuchen, irgendwie mit Recht und Gesetz da irgendwie durchzukommen. Mit irgendwelchen, keine Ahnung, Gummiparagraphen wahrscheinlich. Also mit irgendwas müssen die ja durchkommen.
Ja, also wie gesagt, die Problematik liegt ja schon darin, dass wir gesellschaftsrechtlich eine andere Auffassung vertreten als zum Beispiel hier auch das Gericht und natürlich auch als die Adhäsionskläger, also die Anzeigenerstatter. Erstmal wurde die Strafanzeige ja damals am 2.9.22 wurde die ja eingereicht, am gleichen Tag als Rainer Füllmich quasi auch von Viviane Fischer aus dem damaligen Corona-Ausschuss ja, man kann wirklich sagen, rausgeschmissen wurde, als sie halt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und in dieser Strafanzeige ist halt einiges geschildert, auch sehr, sehr unsachlich zum Teil. Da wurde ja auch geschildert, dass man sich angeblich von Rainer Füllmich bedroht fühlen würde, dass er gesagt hätte, er wird die Winchester aus dem Schrank holen etc. pp. Also das Ganze sehr blumig geschildert. Was ohnehin von uns nicht nachvollzogen werden konnte, wozu sich auch Viviane Fischer tatsächlich auch mal innerhalb der Akte geäußert hatte, dass sie das auch zum größten Teil, also diese ganzen Randschilderungen lächerlich empfinde. Aber damals wurde zum Beispiel mit der Strafanzeige, wurden die gesellschaftsrechtlichen Unterlagen auch nicht vollständig übergeben. Also es wurde gesagt, die hätten heimlich Darlehensverträge abgeschlossen, Viviane Fischer und Rainer Füllmich, ohne die anderen beiden zu informieren und ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Und erst nachdem Rainer Füllmich verhaftet worden war, also fast anderthalb Jahre später, hat dann die Staatsanwaltschaft oder ich glaube, das war sogar schon die Strafkammer hier am Landgericht, haben dann mal beim Registergericht die vollständigen Unterlagen eingefordert. Und da haben sie dann festgestellt, dass es direkt bei Gründung dieser Gesellschaft, also im ersten Schritt, schon Gesellschafterbeschlüsse gab, wo natürlich eine Einzelgeschäftsführungsbefugnis für die Gesellschafter festgelegt wurde und eine Befreiung vom In-sich-Geschäft. Also durften Viviane Fischer und Rainer Füllmich Darlehensverträge abschließen, indem immer einer die Gesellschaft vertreten hat und der andere halt für sich selber als Darlehensnehmer auftrat. Und sie brauchten dazu unseres Erachtens nicht unbedingt die Zustimmung von allen vier Gesellschaftern, Die Frage ist, ob die inaktiven Gesellschafter da überhaupt noch beteiligt waren. Denn es gab ja zwei Darlehen, die auch erst 21 ausgegeben wurden. Das zweite Darlehen von Rainer Füllmich wurde erst im Mai 21 ausgegeben, als die beiden Anzeigenerstatter sich halt schon auch aus den Sendungen sehr zurückgezogen hatten und da eigentlich so gut wie gar nicht mehr aufgetreten sind. Und sie haben halt selber sich auch um die Belange der Gesellschaft nicht gekümmert, also auch nicht hinter den Kulissen. Rainer Füllmich hat das, das geht aus einer E-Mail hervor, aus dem November 20, die hier ja auch herangezogen wird, um eine Nebenabrede zu begründen. Da hat er damals an Viviane Fischer oder an Tobias Weißenborn, das ist einer der Zeugen, geschrieben, dass er mit Antonia und Justus darüber gesprochen habe, dass man jetzt Darlehensverträge abschließen wolle, um halt einen Teil des Geldes von den Konten zu holen. Es ging damals darum, dass bei MBDFG, ich hoffe, ich habe die Buchstabenfolge richtig.
Ja, das ist das, wo Bhakti drin ist.
Hm? Genau, richtig. Da gab es ein Interview von einem amerikanischen Journalisten damals, der diese Serie gemacht hat, Planet Lockdown. Und der hatte Rainer Füllmich dann gesagt, er hätte gerade mit dem Professor Bhakti gesprochen. Der hat ihm gesagt, dass sie befürchten, dass es da Kontopfändungen gibt oder die Konten geschlossen werden. Das war für Rainer Füllmich nicht so abwegig, weil das Konto des Corona-Ausschusses hat ja auch fünfmal gewechselt. Und gerade weil die Konten immer wieder wegen angeblichen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen geschlossen wurden, fristlos von den Banken und ohne Begründung, so wie das ja bis heute, ich weiß nicht, ob es bei Apolut schon mal passiert ist, aber es passiert ja immer wieder. Ja, also auch selbst auf 1 hat ja jetzt sogar in Ungarn, glaube ich, Schwierigkeiten und kriegt weiterhin Kontokündigungen. Also das ist bekannt, das ist ein Problem,
was immer wiederholt. Es passiert bei allen.
Ja, also das hat die Kammer hier aber auch nicht akzeptiert. Also sie haben das zwar als wahr unterstellt, ja, als Grund, den Rainer Füllmich hier vorgetragen hat. Das war so freundlich waren sie, dass sie das als wahr unterstellt haben und nicht direkt als Ausrede oder Lüge gewertet haben. Aber sie haben darauf verwiesen, vorher schon in Beschlüssen und jetzt auch mündlich nochmal in der Urteilsbegründung. Ja, das wäre, also man müsste sich da quasi mit rechtsstaatlichen Mitteln wehren. Dann hätten sie ja eine Vollstreckungsgegenklage machen können oder sonst was. Aber man könnte kein Geld von den Konten nehmen und das irgendwie ihrer Meinung nach quasi illegal irgendwo anders hin transportieren oder in einer Immobilie sichern, es halt irgendwie anders verwenden. Auch Immobilien könnten ja gepfändet werden und das wäre halt kein valider Grund, der irgendwie aus ihrer Sicht von der Business Judgment Rule oder das ist so eine Regelung quasi im Gesellschaftsrecht, wo man als Geschäftsführer einen sehr weiten Ermessensspielraum hat, die wäre hier nicht anwendbar. Sie halten das für konstruiert oder sie haben das halt nicht als legalen Grund angesehen. Und, und die Darlehensverträge seien halt auch Scheinverträge. Er hätte das Geld liquide auf einem Konto vorhalten müssen, weil er das irgendwie mal so ähnlich in einer E-Mail halt im November 2020 erwähnt hatte, was aber aus seiner Sicht damals irgendwie ein Zwischenstadium sein sollte oder er hat überhaupt was über Konten geschrieben, weil er immer das Problem hatte, dass seine Bankkonten immer gekündigt wurden. Deswegen hat er da geschrieben, ich überweise es erstmal auf das Konto meiner Ehefrau, vielleicht geht auch ein Teil in die USA. Also das waren halt alles so Überlegungen und da so eine E-Mail jetzt als Nebenabrede zu werten, auch noch nachträglich dann nach Monaten im Endeffekt, denn die E-Mail, die kannte man ja schon seit ich glaube, die Endgeräte waren ausgewertet worden ab Anfang 21 und im Anfang Mai, Anfang meine ich 24 und im Mai 24 dann, während das Verfahren schon mehrere Monate gelaufen war, fällt Ihnen ein, so ab jetzt gilt nur noch diese Auslegungsvariante. Die Darlehensverträge waren nichtig, es waren Treuhandvereinbarungen, es war eine Liquiditätsreserve. Und nach dieser Alternative ist Rainer Füllmich strafbar. Er hat sich dann der Untreue schuldig gemacht, weil er halt nicht unverzüglich zurückzahlen konnte, sondern weil er erst sein Haus verkaufen musste damals. Und dann war er ja letztlich nicht rückzahlungsfähig, weil der Kaufpreis aus seinem Haus halt nicht ihm zugeflossen ist, sondern halt einem der Anzeigenerstatter. Also es ist alles sehr konstruiert.
Haben die das bekommen?
Bitte?
Ja, das hört sich alles an, als wenn man kleine Fische fängt, kleine Fische, um einen großen Fisch daraus zu konstruieren. Mhm. So hört sich das an. Nicht anders. Was ist so gefährlich an Rainer Füllmich, dass Sie ihn da... Was ist dran? Also Rainer Füllmich ist ja ein sympathischer, sehr kluger, sehr gewandter, rhetorisch glasklarer Mensch, der Massen an sich binden kann, der eine sehr gute Arbeit leistet, der sich reinwurschtet und so weiter, der große Firmen schon in die Knie gezwungen hat, sage ich jetzt mal so. Das wissen sehr viele. Jetzt konstruieren natürlich viele auch, mit denen ich geredet habe, die Scientology-Sachen da rein. Sehe ich aber selber überhaupt nicht so, weil Kontaktschuld ist nicht gleich Ideologieschuld, sag ich mal so.
Das wird ja also häufig so genommen. Er hat mit den Leuten nichts zu tun. Das ist ein verbotener Beitrag des ZDFs von anno dazu mal. Mhm. Jetzt wird alles rausgekramt, irgendwas. Also das ist schon interessant.
Was ist so gefährlich an Ihnen? Das ist meine Frage, meine ich. Was könnte so, könnte er ein großer Parteiführer werden? Könnte er die nächste große, ich sag mal, schlimme Sache, die Politiker sich ausdenken, aufdecken? Denn er war ja in Corona par excellence. Da war er ja, die Nummer eins, wenn ich jetzt nicht übertreibe, weltweit in der Aufklärungsbewegung.
Ich weiß es nicht, was so gefährlich an ihm ist oder was gefährlicher auch an ihm ist als an anderen. Er ist halt sehr entschlossen. Er hat sich halt immer schon für die Verbraucher eingesetzt und für den kleinen Mann, wie man so schön sagt, auch damals. Er ist ja damals gegen Banken vorgegangen, gegen die Deutsche Bank und gegen die Hypo-Vereinsbank, noch vor der Corona-Krise. Daher rührt das ja auch, dass er überhaupt keine Konten mehr kriegt in Deutschland, dass sogar seine Konten für seine eigene Anwaltskanzlei immer wieder gewechselt haben, weil die ihm immer wieder gekündigt wurden und teilweise bei ihm angestellte Anwälte oder freiberuflich tätige Anwälte halt die Kanzleikonten auf ihren Namen geführt haben, ja, weil es ihm einfach unmöglich ist, hier über längere Zeit ein Bankkonto in Deutschland inne zu haben. Und er hat sich ja auch immer das halbe Jahr oder über Monate im Jahr in den USA befunden, weil er da auch als Anwalt zugelassen ist und da diese Ranch hat, die hat er schon lange. Insofern ist diese Sache mit der Fluchtgefahr halt auch völlig abwegig. Und er wollte halt international, er wollte ja dieses Sammelklageprojekt durchziehen, wo es jetzt auch schon einige Klageversuche ja auch gab. Wie wir alle wissen, sind Klagen bezüglich der ganzen Corona-Sache sehr, sehr schwer durchzukriegen, beziehungsweise Strafverfahren überhaupt irgendwie zu gewinnen oder zur Einstellung zu erlangen. Hast du ja selber auch gerade deinen eigenen Fall geschildert. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was mit Corona zu tun hat, aber mittlerweile bezieht sich das ja auf alles Mögliche. Also es kommt immer wieder dieser Auffangparagraf, die Legitimierung des Staates, ja. Und wir wissen ja auch, es gibt ja auch Verfassungsschutzberichte hier von NRW, den kann man zum Beispiel im Internet selber abrufen, der ist 179 Seiten lang, das Pamphlet, und hieß, wie geht man mit sogenannten Corona-Leugnern oder sogenannten Reichsbürgern oder der Corona-kritischen Szene um, ja? Also es gibt ja auch Schulungen für Richter, wie man mit Reichsbürgern oder wie man mit Corona-Kritikern umgeht. Und ich habe es selber erlebt.
Und die gibt es ganz sicher auch. Und die gibt es, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die gibt es ganz sicher auch für Leute, die quasi, die angeblich Volksverhetzung gemacht haben oder angeblich Steuerhinterziehung gemacht haben. Immer nur, also jetzt Ballweg zum Beispiel, ne? Da gibt es Schulungen. Weil die Frau, die Staatsanwältin, der Richter in meinem Prozess, der Richter hat vorgeschlagen, ja, Herr Lenz plädiert auf Freispruch, was halten Sie denn davon, Frau Richter, Frau Staatsanwältin? Da sagte sie fast wortwörtlich, ja, das geht schon allein wegen des ZINV nicht. Und dann habe ich nachgeguckt, was das ist. Das ist jetzt zentral Sammelbecken für Volksverhetzung, Hassrede und so weiter. Volksverhetzung kommt gar nicht drin vor. Hassrede und so weiter. Mhm. Also die werden da geschult, die Staatsanwälte, und haben, das ist jetzt meine Behauptung, da kann ich völlig falsch liegen, eine bestimmte Quote zu erfüllen, damit die Politik in ihren Registern sagen kann, wir haben jetzt eine Steigerung von 2% Rechtsradikaler, das dürfen wir nicht zulassen, wir brauchen da irgendwie mehr und so weiter. Das ist jetzt nur eine Vermutung, das heißt nicht, dass ich sage, das ist so.
Ja, also das... Wie gesagt, selbst wir haben das ja erlebt mit dieser Habeck-Affäre, mit dem Schwachkopf eben. Also da wird dann morgens ein Familienvater mit einem behinderten Kind heimgesucht. Und der ist ja jetzt auch, der ist glaube ich auch nochmal wegen Volksverhetzung jetzt verurteilt worden, tatsächlich zu mehreren tausend Euro. Also,
genau, der wurde freigesprochen wegen der Schwachkopf-Affäre da. Und da hat der Staatsanwalt aber spitzfindig, wie er ist, aus anderen Tweets noch andere Dinge rausgefunden. Uiuiui, jetzt ist er wegen Volksverhetzung dran. Also das ist so konstruiert in dieser Zeit. Das ist so konstruiert alles. Und Rainer Füllmich ist halt, was ich da, zumindest so wie ich den Prozess sehe, mit aller Kraft konstruiert worden. Es gab vorher eine Staatsanwältin, die hat den Prozess abgelehnt. Das wissen wir alle, weißt du ja auch. Und jetzt kommt da so einer und dann heißt er auch noch Schindler. Schindler ist eigentlich in der Geschichte ein sehr positiver Name. Naja, Schindler ist ein sehr positiver Name. Ja. Ja. Und das ist halt, in meinen Augen ist das konstruiert und so weiter.
Ja, es hat genau. Das Verfahren ist schon mal im Sommer, zwei Monate im Endeffekt vor der Anzeigenerstattung, ja eingestellt worden von einer Oberstaatsanwältin. Die haben wir auch immer wieder zitiert, weil die einen sehr schönen Vermerk in der Akte auch hinterlassen hat, wo sie auch ausführt, dass es nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, sich irgendwas auszudenken, was vielleicht strafbar sein könnte, sondern wirklich erst aufgrund wirklich sachdienlicher Hinweise von außen oder wirklich ernstzunehmende Anhaltspunkte irgendwie zu ermitteln, aber sich nicht selber noch einen Anfangsverdacht zu konstruieren. Und sie hat damals eingestellt und sie hat damals Betrug geprüft, und zwar Betrug zum Nachteil der Spender, die das Geld gegeben haben. Und danach gab es dann halt die Strafanzeige von den Gesellschaftern, die dann gesagt haben, es sind nicht die Spender geschädigt, sondern diese VorGOG ist geschädigt, die zwar nie zur Eintragung gelangt ist und auch schon lange gescheitert ist als Gesellschaft, weil sie aus diesem Vorstadium nie herausgekommen ist und letztlich die Gesellschafter untereinander ja auch komplett zerstritten waren und die beiden Anzeigenerstatter letztlich ja auch aktiv die Eintragung verhindert haben. Sie haben gesagt, wenn wir hier sie haben dann keine Auskünfte mehr gekriegt bis ins Detail von Viviane Fischer und Rainer Füllmich ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil sie halt da schon total zerstritten waren und weil sie dann auch noch einen Steuerberater immer mit hatten und dabei hatten, den Viviane Fischer und Rainer Füllmich schon als der anderen Seite zugehörig oder selber als Schnüffler oder V-Mann in Verdacht hatten, und auf den haben sie bestanden. Naja, gut, das wird jetzt alles sehr detailliert, aber sie waren halt komplett zerstritten. Sie haben deswegen dann irgendwann ab Mitte 21 fing das an, halt ganz vehement zu werden, und da hat man sich im Endeffekt mehr oder weniger getrennt. Also die VGOG ist nie zur Eintragung gekommen, sie hat die Gemeinnützigkeit nie erreicht. Die Gemeinnützigkeit wird hier auch immer herangezogen, dass man die ja angestrebt hat, weswegen sich die Gesellschafter halt keine Zuwendungen hätten zukommen lassen dürfen. Aber es ging ja hier um ein Darlehen und um keine Zuwendung, das muss man auch noch wiederum unterscheiden. Die waren so zerstritten, die haben ja damals auch schon einen Abfindungsvergleich vorgelegt, hier die beiden Anzeigenerstatter, und haben gesagt, wir gehen aus der Gesellschaft raus, unter der Voraussetzung, dass ihr uns die Hälfte der Spendengelder gebt, damit wir mögliche Steuerschulden zahlen können. Und da haben Viviane Fischer und Rainer Füllmich natürlich damals auch gesagt, Ende 21, nee, das können wir nicht machen, wir können euch nicht die Spendengelder geben, für was auch immer. Die Spendengelder sind zweckgebunden dafür da, dass Aufklärungsarbeit gemacht werden wird. Die wird durch uns beide gemacht, leider nicht mehr durch euch. Aber insofern war es nie vorgesehen und hätte tatsächlich auch wirklich dieser Satzung und der Gemeinnützigkeit ebenfalls eklatant widersprochen, wenn man da jetzt gesagt hätte, wir geben euch die Hälfte der Spendengelder. Also es gab überhaupt keinen Rechtsgrund dafür. Im Gegenteil, das hätte sogar auch eine Untreue damals dann sein können, hätten sie das gemacht. Mhm. Das haben sie nicht gemacht. Und dann haben die anderen beiden gesagt, gut, dann gehen wir auch nicht aus der Gesellschaft raus. Wir geben aber auch nicht unsere Unterschrift, damit die eingetragen werden kann. Also dann war im Endeffekt Stillstand. Es war 2-2. Und aus dieser Situation heraus haben dann Rainer Füllmich und Viviane Fischer eine neue UG gegründet, die dann auch direkt zur Eintragung gelangt ist. Die war dann innerhalb weniger Monate im Anfang Mai 22 bereits eingetragen. Und deren Spendenkonto hat man dann auch fortan angegeben. Und diese zweite UG hat im Endeffekt dann natürlich auch Rainer Füllmich als die entscheidende Gesellschaft angesehen. Und man muss aber zusätzlich dazu sagen, dass für die Spender, die das Geld gegeben haben, ja überhaupt nicht ersichtlich war, wie die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse sind. Ich glaube, das hatte ich gerade eingangs schon mal erwähnt. Die haben immer nur gesehen, das ist ein Corona-Ausschuss. Zwei Anwälte machen hier Aufklärungsarbeit. Wolfgang Wodak war oft dabei, Martin Schwab war oft dabei, noch andere Interviewpartner aus der ganzen Welt. Aber dass es da noch eine Vor-GOG geben sollte mit diesen, aus der Anfangskonstellation, das war für die, die das Geld gegeben haben, in keiner Weise ersichtlich. Und deswegen sehen wir als Verteidigung und auch der Angeklagte das hier ganz kritisch, beziehungsweise sehen das gesellschaftsrechtlich völlig anders, dass wir sagen, die Gesellschafter, die Spender wussten nicht, wohin sie spenden. Die erste Gesellschaft existierte nicht mehr, weil sie niemals zur Eintragung gelangt ist. Und deswegen können Geschädigte, wenn, immer nur die Spender sein. Und die fühlen sich nicht geschädigt. Also Rainer Füllmich kriegt pro Tag weiterhin 100 Zuschriften von Spendern oder von Unterstützern aus der ganzen Welt, die es total bedauern, dass er in Haft sitzt, die das nicht fassen können, die ja auch bei den Gerichtsprozessen teilweise vor Ort anwesend waren. Und die sagen, wir haben keinen Schaden. Wir hätten Rainer Füllmich sogar unser Geld gegeben. Da hätte er sich ruhig 3 Ferraris von kaufen können. Das wäre uns völlig egal gewesen. Der hat uns das Leben gerettet in der Zeit. Wenn wir diesen Corona-Ausschuss nicht gehabt hätten, dann hätten wir gar nichts mehr gehabt. Unsere eigenen Familien, Freunde etc. haben uns nicht verstanden, weil wir uns nicht impfen lassen wollten, weil wir anderer Ansicht waren zu Corona. Und dieser Corona-Ausschuss, diese Arbeit hat uns geholfen, die Sache zu verstehen. Wir haben uns nicht mehr alleine gefühlt und wir haben gesehen, dass es auch Wissenschaftler und Ärzte und andere Fachleute gibt, die auch eine völlig andere Meinung als die Regierungsmeinung vertreten.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gründe bei uns in der Bewegung und ich habe dann einen großen Kanal und die spenden dann und so weiter, gibt es vom Gesetz her irgendetwas festgeschriebene, wie ich meine Spendengelder, die ich ja bekomme, zu veräußern habe? Darf ich mir davon ein Schnitzel kaufen? Darf ich also jetzt so als Beispiel, ich bin jetzt irgendwo und esse, habe Hunger, weil ich davon lebe. Nehmen wir an, ich würde davon leben. Darf ich das? Oder sagt der Staat, nee, Spendengelder sind immer irgendwie nur da und dafür?
Also erstmal kommt es darauf an, ob die Spenden zweckgebunden sind tatsächlich. Also da kann ich einen bestimmten Spendenzweck angeben auf meiner Webseite, wofür die Leute spenden. Hier haben die Leute größtenteils einfach nur CA oder Corona-Ausschuss auf ihre Überweisungsträger geschrieben oder Aufklärungsarbeit Corona-Ausschuss oder Arbeit Corona-Ausschuss. Aber ich kann natürlich auch den Zweck viel weiter fassen. Oder angeben, dass keine Zweckbindung erfolgen soll, beziehungsweise private Verwendung auch als Spendenzweck angeben. Das Sicherste ist im Endeffekt, Schenkungen zu erhalten, also als Zweck dann Schenkung reinzuschreiben in den Betreff eines Überweisungsträgers. Dann ist es ganz klar. Aber letztlich, wir haben ja auch den Antrag hier gestellt, dass man die Spender doch alle mal, ich weiß nicht, wie viele es waren, an die 20.000, dass man die doch vor Gericht mal als Zeugen vernimmt. So hat man das ja auch irgendwie im Ballweg-Prozess. Ich weiß gar nicht, ob das real stattgefunden hat oder ob da eine schriftliche Befragung durchgeführt wurde. Aber dass man die Spender tatsächlich mal befragt, wofür sie hätten spenden wollen. Und dann wäre man da vielleicht ganz schnell auf die Lösung gekommen, dass die gesagt hätten, ja, Aufklärungsarbeit. Die Aufklärungsarbeit hat durch Viviane Fischer und Rainer Füllmich, vor allen Dingen auch durch Rainer Füllmich, im Wesentlichen stattgefunden, weil er ja zusätzlich auch noch diese Interviews mit dem internationalen Publikum, glaube ich, sogar außerhalb der Sendung gemacht hat. Und dann auch noch diese Model Grand Jury, das war ja auch noch ein Riesenprojekt, dieses Modell, dieses Gerichtsverfahren, was sie da im Internet nochmal gemacht haben, etc. Und ja, also die beiden, zumindest die beiden haben ja, was ganz klar ist, diese Aufklärungsarbeit gemacht. Und genau das wollten die Leute sehen. Und auch das hat sich ja in diesem Vermerk dieser Oberstaatsanwältin, auch damals Oberstaatsanwältin Reinicke, im Sommer 22 wiedergefunden. Dass sie gesagt hat, es ist genau das geliefert worden vom Corona-Ausschuss, was die Spender haben wollten. Und deswegen gibt es da überhaupt keinen Betrug oder überhaupt keinen Schaden zulasten der Spender, nämlich der Geldgeber. Und es ist ja gerade keine Kapitalgesellschaft.
Nee, ich spende ja auch für die und die Sache spende ich da mal. Und mir selber ist es vollkommen egal, wofür die das veräußern. Sollen sie was essen, sollen sie Ferrari kaufen? Mir ist das echt egal, weil die machen gute Arbeit und fertig. Das ist ja bei normalen Menschen, die jetzt irgendwo arbeiten, auch so. Die kriegen irgendwas. Mancher kriegt 6.000, mancher 8, manchmal 2.000. Und der eine kauft sich ein Haus, der andere kann sich leider keins kaufen, was auch immer. Und dann ist das halt so, wie es ist. Also für mich klingt das alles sehr konstruiert, was da in Göttingen mit Rainer Füllmich passiert ist, geschehen ist. Ich hoffe mal, wenn ihr in Revision geht, dass es dann irgendwie besser wird, wahrhaftiger. Hast du was für einen Ausblick hast du, wenn du an die Revision denkst?
Also die Revision ist erstmal ein rein schriftliches Verfahren, das ist sehr formal. Da gilt es jetzt erstmal, das Urteil oder den Prozess anzugreifen in materieller Hinsicht, aber auch in formeller Hinsicht, dass wir da formale Revisionsgründe, möglichst auch absolute Revisionsgründe finden. Dazu müssen wir halt das schriftliche Urteil, die Urteilsbegründung abwarten und dann gucken. Wir haben natürlich jetzt schon einiges zum Verfahren, was ich ja auch vorhin erwähnte, das ermessensfehlerhafte und völlig ausufernde schriftliche Verfahren zum Beispiel. Und dass unsere Beweise abgelehnt wurden, die Zeugen nicht mehr gehört wurden etc. oder nur noch zu sehr eingeschränkten Fragestellungen. Also das kann man alles im Revisionsverfahren rügen. Danach würde es dann eine zweite Instanz vor dem Landgericht geben. Das Revisionsverfahren ist im Endeffekt immer nur so ein Zwischenschritt. Und dann wird es wieder den gleichen Prozess wie jetzt geben, aber vor einer anderen Kammer am Landgericht Göttingen, wo man dann nur hoffen kann, dass das besser läuft in einer anderen Besetzung. Wir haben aber zusätzlich die Belastung noch, dass wir ja noch jetzt ein zweites Strafverfahren erwarten vor der gleichen Kammer, was die monatlichen Zahlungen angeht. Also Anklage war damals ja auch über diese monatlichen Zahlungen an die Kanzlei Füllmich noch erhoben worden für die Kommunikationsarbeit. Und die hat das Landgericht hier sogar abgelehnt. Also da wurde die Eröffnung abgelehnt, ganz klar von der aktuellen Kammer. Dann hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt beim Oberlandesgericht. Und über die, das war zum Beispiel auch so ein Witz in Anführungsstrichen, denn über die wurde ewig nicht entschieden. Erst Anfang November letzten Jahres gab es dann auf einmal den Beschluss vom Oberlandesgericht Braunschweig, dass das zweite Verfahren doch auch eröffnet wird. Und wir hatten da teilweise Zwischenbescheide erhalten, also in der Haftbeschwerde vom Oberlandesgericht Braunschweig. Die waren also wirklich, da hat man gesehen, die haben E-Mails von Viviane Fischer, Rainer Füllmich unterstellt, wo sie geschrieben hatte, sie bräuchte privat dringend Geld, um zu begründen, dass Rainer Füllmich sich in einer finanziellen prekären Situation befunden hätte. Also die haben da wirklich alles durcheinander geschmissen und dieses Gericht hat dann darüber entschieden, dass das zweite Verfahren hinsichtlich der monatlichen Zahlungen auch noch eröffnet wird jetzt. Deswegen müssen wir leider auch ein zweites Strafverfahren vor der gleichen Kammer haben wir jetzt noch vor der Brust im Endeffekt. Also das ist ganz übel.
Also gleicher Richter heißt das, ne?
Gleiche Besetzung, ja. Nach aktuellem Stand. Wir prüfen, ob wir das noch irgendwie ändern können, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele Befangenheitsanträge gestellt während dieses Verfahrens, die alle abgelehnt wurden. Wir haben halt durchgehend Haftprüfungsanträge gestellt, aber auch jede Menge Befangenheitsanträge, die teilweise sogar von der Kammer selbst abgelehnt wurden, weil man die dann als unzulässig erachtet hat. So viel dazu. Und das ganz Prekäre war, am allerletzten Tag, also an dem Donnerstag, wo das Urteil dann, das haben sie ja noch in den Abend reingequetscht, da habe ich nachmittags noch eine Frist gehabt, bis 16 Uhr einen Befangenheitsantrag zu begründen. Und um 3:45 rief mich auf einmal der Roger Bittel an und einige andere Prozessbeobachter, die auch Presseleute sind, haben sich bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, oh, es soll heute Abend noch um 17 Uhr das Urteil verkündet werden. Wir haben gerade hier von der Pressestelle des Landgerichtes die Info bekommen. Wie kann das sein, wenn du da noch sitzt und Befangenheitsanträge begründest? Also da war offensichtlich, auf den Gedanken kann man da zumindest kommen, dass da schon klar war, dass auch dieser Befangenheitsantrag natürlich wieder abgelehnt wird. Also Man hat das zwar nicht ganz so formuliert, man hat das natürlich vage gelassen, aber das ist natürlich schon komisch, dass man da dann schon die Presse einlädt, obwohl die Anwältin da noch sitzt und an den Befangenheitsantrag begründet. Also muss ich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Also da wusste ich, hier stimmt was absolut nicht. Und dann haben wir noch kurz etwas Hoffnung gehabt, weil wir dachten, wenn sie so in den Abend quetschen mit der Urteilsverkündung, dann kommt es vielleicht doch dazu, dass der Haftbefehl aufgehoben wird, weil das wäre der einzige Grund aus unserer Sicht gewesen, dass man das Urteil so schnell verkündet, noch am gleichen Tag, dass der Haftbefehl aufgehoben wird und sie ihn dann halt so schnell wie möglich freilassen müssen. Aber auch das ist nicht passiert. Man hat es einfach noch in den Abend gequetscht. Ich weiß es nicht warum, weil man den Prozess endlich zu Ende haben wollte, weil man am nächsten Tag in den Urlaub gefahren ist oder vielleicht wollte man da auch noch mal Hoffnung schüren beim Angeklagten, bei Rainer Füllmich. Ich weiß es nicht, warum das da an dem Abend dann noch schnell über die Bühne gehen musste.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Rainer und über den Prozess gesprochen. Meine letzte Frage an dich ist, wie fühlt man sich als Anwältin, die mit Herzblut diese Sache vehement gemacht hat und solche Erkenntnisse auch daraus schließt und viele andere Erkenntnisse, die wir hier nicht benennen werden. Wie fühlt man sich da als Anwältin? Weil
ja, es ist sehr anstrengend, es ist sehr kräftezehrend, das kann ich nur sagen. Also die Nerven liegen dann irgendwann blank, beziehungsweise dieses negative Gefühl, dass man eigentlich auch irgendwann haben wir natürlich auch gedacht, dass wir jetzt endlich diesen Prozess zu Ende haben wollen, aber unabhängig davon ist natürlich immer der Kampfgeist da gewesen. Also, dass zumindest ich immer die Hoffnung gehabt habe, das kann doch nicht sein. Wir müssen sie irgendwie noch von unseren Rechtsansichten auch überzeugen können. Deswegen habe ich ja auch noch viele Schriftstücke aus der Akte verlesen. Also nicht nur so ein Plädoyer gehalten. Das wurde mir ja auch noch vorgeworfen vom Vorsitzenden. Ich hätte kein richtiges Plädoyer gehalten. Das hätte ja sogar der Angeklagte angeblich selbst gesagt, dass das kein richtiges Plädoyer sei. Ich hätte da eben auch da verfahrensfremde Unterlagen vorgelesen. Ich habe halt Dinge vorgelesen, hier, die auch die JVA betrafen, wo die Umstände ja auch sehr, sehr hart waren. Ja, er war isoliert über Monate von den Mithäftlingen. Er hat sich hinterher durch einen Arzt seines Vertrauens endlich Anfang März untersuchen lassen können, weil er da vehemente Probleme hatte. Er durfte keinen Sport machen. Die Ernährung ist sehr schlecht in der JVA, auch die Vitaminversorgung etc. Die dürfen nur eine Stunde am Tag ans Tageslicht. Und wie gesagt, er war völlig isoliert über Monate, durfte da mit keinem Mithäftling sprechen. Im Gegenteil, den Mithäftlingen wurden dann auch Strafen oder Isolation selbst angedroht, wenn sie es wagten, ihn da wohl irgendwie am Fenster zu grüßen, wie er berichtet hat. Und diese ganzen erschwerenden Dinge, die eigentlich strafzumessungsrelevant gewesen wären meines Erachtens und strafmildernd berücksichtigt werden müssten, die wir deswegen auch vorgetragen haben. Und das war auch der Grund, warum ich Unterlagen verlesen habe. Zum Beispiel habe ich auch viele rechtliche Begründungen noch vor Beginn der Hauptverhandlung eingereicht, schon viele Schriftsätze, wo ich und die damalige Kollegin Schön noch gedacht haben, wir können die Eröffnung des Hauptverfahrens noch verhindern, indem wir das alles vorher im schriftlichen Verfahren klären. Die habe ich natürlich hinterher auch verlesen im Rahmen meines Plädoyers, weil ich muss kein Plädoyer doppelt vorschreiben, wenn ich das Ganze schon mal rechtlich abgehandelt habe. Also auch das wurde mir vorgeworfen. Da wurde dann gesagt, das wäre kein richtiges Plädoyer. Ich dürfte da irgendwie nur was mündlich vortragen, auswendig. Und das habe ich ja dann auch in den letzten Tagen noch gemacht. Aber auch das ist negativ bewertet worden. Also ich habe die ganze Zeit wirklich irgendwann das Gefühl gehabt, ich rede da gegen eine Wand, gegen eine Mauer. Ja, da kommt man nicht durch. Also, und das ist dann schon frustrierend.
Katja, ich danke dir für dieses Gespräch.
Gerne. Du hörst dich erschöpft an.
Nee, ich bin nicht erschöpft. Nee, null.
Ich meine so, also dass, als würde sich dieses Thema halt erschöpfend anhören, so. Leider, weil das so viel negative Aspekte hat.
Ich bin selber sehr frustriert über dieses Rechtssystem, dass ich, jetzt rede ich privat, das hat mit deiner Meinung nichts zu tun, sondern nur mit meiner. Ich bin überdrüssig, dieses Rechtssystem, das kein Rechtssystem mehr ist. Ich empfinde es nicht mehr als Rechtsstaat, sondern ich glaube, dass es mittlerweile ein politisches Rechtssystem geworden ist, dass die Gewohnheiten der Regierung, ich will jetzt nicht sagen des ganzen Staates, das wäre übertrieben, aber der Regierung irgendwie zuarbeiten muss. Und aus welchen Gründen auch immer. Es werden Leute denunziert, es werden Leute in einen Prozess gebracht. Jetzt sage ich nicht ins Gefängnis, bei Rainer ist es so geworden, bei Ballweg scheint es nicht so zu werden. Aber mit Rechtsprozessen zugenagelt zu werden, damit die Aufklärungsbewegung oder die Demokratiebewegung, die Friedensbewegung, es betrifft ja alle Bewegungen, damit die zermürbt werden, weil wir einen anderen Formalismus in Regierung und wie auch Staat zukünftig bekommen werden. Das ist so mein Eindruck, den ich habe. Corona war nur der Anfang, das sehe ich so. Musst du nichts zu sagen. Also ich will dich jetzt nicht als Anwältin irgendwie in eine Zwickmühle bringen. Das habe ich nicht vor. Deswegen sage ich, das ist meine Meinung dazu. Und ich habe die Schnauze voll von diesen konstruierten Prozessen. Dass es Leute gibt, die ganz viel tun, ganz viel machen. Ich bin groß geworden, ich bin Baujahr 62, bin groß geworden während den Anfängen. Nie wieder Krieg. Macht was gegen Faschismus, gegen Totalitarismus und gegen jede Form von Diktatur. Und das kriegt man auch aus meiner Generation, zumindest aus mir, nicht raus. Und die Zeit, in der ich gerade lebe, seit ungefähr, jetzt erlebe ich das in der Friedensbewegung schon viel länger als die Corona-Leute, weil wir haben das auch erlebt, aber nur im kleinen Rahmen, im ganz kleinen Rahmen. Das kam nicht groß an die Öffentlichkeit. Durch die Corona-Bewegung und durch die Querdenker-Bewegung ist das riesengroß in die Zivilgesellschaft gekommen. Dass plötzlich Rechtsanwälte in der Bewegung sind, die sich für diese Leute interessieren. Dass es Prozesse gibt, hunderte Ärzte, die nicht geimpft haben oder Ärzte, die gesagt haben, macht mal keine FFP2-Maske. Ich habe Maler und Lackierer gelernt. Ja, ich hatte oft genug eine FFP2-Maske und ich hatte auch diese Lehrgänge. Ich habe in Schutzkabinen Autos lackiert mit einer richtig, musst du was vorschreiben und so weiter. Mir muss man nicht erklären, was eine FFP2-Maske ist. Eine FFP2-Maske hat Lücken, die sind so groß wie ein Tor von einem Fußball, wo ich einen Ball ohne Netz reinschieße. Das ist das Virus, das durch diese Gitter kommt. Also, dass eine FFP2-Maske gegen Virenschutz ist völliger Schwachsinn. Leute, die in solchen Hochsicherheitsarbeitsstellen arbeiten mit Viren, die haben einen Ganzkörperschutz, richtig mit Helm und sehen aus wie Astronauten. Das sind die Dinge, die vor Viren oder Bakterien halt schützen und nicht diese Dinge. Also diese Konstruierung und dieses Mitmachen der Bevölkerung und nicht verstehen wollen, was da wirklich passiert, obwohl viele auch durch die gleiche Schule gegangen sind wie ich selber. Ja, wir haben alle 62, das war kurz nach dem Krieg im Grunde genommen. Das war, ne? So, und meine Eltern sind selber Flüchtlinge und so weiter. Jeder kann da seine Sachen erzählen, nicht? Und das ist einfach unfassbar, was hier passiert. Und dazu gehört natürlich auch der Prozess von Rainer Füllmich. Es ist unfassbar, wenn ich nur, und das hat Rainer ja in seinem Schlussplädoyer ja auch gesagt, wenn ich mir nur diese Cum-Ex-Affäre vorstelle, wo es jetzt einen Achtteiler auf ZDF gegeben hat, wo jeder sehen kann, ungefähr, was die Strategie war und welcher Schaden angerichtet war. Also in Milliarden, in einer riesigen Milliardenhöhe wurden Steuergelder einfach doppelt abgezweigt, wissentlich und so weiter. Es war nur ein Trick von Anwälten, die da was mit den Banken gemacht haben. Und die werden nicht, da passiert nichts, nicht? Jeder weiß, dass der Bundeskanzler sicherlich ein kleines Licht in der Cum-Ex-Affäre, aber immerhin gehört so etwas auch verfolgt. Sowas gehört vor einem Gerichtssaal in Wirklichkeit. Aber diese Leute, und das merkt man halt in diesem Land immer mehr, dass diese Leute oder dass es nicht alle Migranten, das darf man überhaupt nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt halt einige Migranten, die hier mit Messern, die hier vergewaltigen, die Gruppen und so weiter. Und ich denke immer, sag mal, spinnen die, das nicht ernst zu nehmen? Was ist das denn? Da bekommt jemand wie Rainer Füllmich 3 Jahre, 9 Monate und die Bewerbung wird 5 Monate nicht angerechnet. Also bekommt er über 4 Jahre. Und jemand, der Frauen vergewaltigt und der kleine Kinder tötet, der kriegt in der Regel Bewährung. Jetzt nicht als Deutscher, sondern wenn er Migrant ist. Und das ist einfach nicht richtig.
Ja, doch, das ist auch einfach nicht richtig. Teilweise.
Ja.
Also Sexualstraftaten oder überhaupt Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit werden ganz oft für Ersttäter mit Bewährungsstrafen quasi beantwortet. Und hier haben wir es um Wirtschaftsstrafdelikt, wo man sagen kann, es geht nur um Geld. Ja? Also ich finde das wirklich einen qualitativ ganz erheblichen Unterschied. Und dann haben wir ja hier auch maximal, wenn man es überhaupt irgendwie so hinbiegen würde, ja, dann hätten wir hier einen bedingten Vorsatz und eine Vermögensgefährdung. Ja, werden Sie das wahrscheinlich irgendwie begründen. Aber wir haben keine Vermögensschadenabsicht von Anfang an. Wir haben hier keine Trickbetrügerei etc., wo jemand, wie du ja auch schon gesagt hast, so ein rechtsstaatfeindliches Modell von Anfang an irgendwie konstruiert hat. Und er wollte rückzahlen. Wir haben hier eine gemeinnützige, einen Hintergrund, eine Aufklärungsarbeit, also was ganz Ideelles, ja, wo jemand oder wo 2 Menschen gearbeitet haben, die hohe Ideale hatten und hier ihrer Überzeugung nach gehandelt haben. Und das wird gleichgesetzt mit Leuten, die wirklich nur Bereicherungsabsicht hatten oder sogar höher bestraft als Straftaten, die gegen die körperliche Unversehrtheit gehen. Ganz klar.
Und ich weiß ja nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ich war ja Therapeut in der JA Hameln, also im Jugendvollzug, also Jugendanstalt. Wir haben hier in Hameln den größten Jugendknast Europas. Und da war ich Mitglied im Anti-Aggressivitätstraining und war dann in der Therapiearbeit und habe dann mein Nichtkampfprinzip halt entwickelt aus dieser Arbeit heraus. Also ich weiß, dass diese Leute Bewährung kriegen. Wir kriegen Akten von denen, die sind echt so hoch, ne? Also 50 Zentimeter hoch sind die Akten von jedem Jugendlichen und die haben dann zwischen 100 und 800 Delikte, körperlich Gewaltdelikte gemacht. Da gehört Vergewaltigung dazu, da gehört manchmal auch mehrere Morde, Tötungs- und so weiter dazu. Manche aber auch nur Körperverletzungen, aber sehr bestialisch und so weiter. Mir ist schon klar, wie das da im Gericht auch abläuft und wie das dann im Knast abläuft. All diese Dinge weiß ich. Da gibt's übrigens ein Superessen, die haben 5-Sterne-Koch dort. Der Bundespräsident kommt einmal im Jahr dahin, das ist ein Vorzeigeobjekt für die Justizarbeit in Deutschland, Resozialisierung und so weiter. Also die haben da top Sachen halt. Ja, aber leider nicht für Rainer Füllmich.
Nee, der sitzt Sachen. Im Hochsicherheitsgefängnis und wurde ja auch mit Fußfesseln zu Gericht, Fuß- und Handfesseln. Wie ein Terrorist.
Ja. Das kennt jetzt der unbescholtene Bürger nur von den Filmen Hannibal Lecter. Also von solchen Menschen, so richtige Massenmörder, wie auch immer, und Leute, die nicht zu verbessern sind, ne, in solchen Gefängnissen. Gut, Katja, ich danke dir für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Katja Wörmer.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.